Der Verleger und Kunstsammler Lothar Schirmer hat Anfang Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren mit der Wiederholung eines Talks aus dem Jahr 2012. Da war er bei Ursula Heller zu Gast, es war kurz vor Weihnachten, und die hat ihn gefragt, was denn auf seiner Weihnachtswunschliste ganz oben steht. Und Lothar Schirmer hat kurz und bündig geantwortet:
Ruhe.
Zu Gast bei Ursula Heller.
Lothar Schirmer sammelt Kunst und verlegt schöne Bücher.
Jetzt wollen Sie eigentlich Ruhe haben und kommen heute dankenswerterweise auch noch zu uns. Sind Sie so ein Gutmensch, der nicht Nein sagen kann?
Naja, ich habe ja einen Beruf und mein Beruf ist ja Bücher verkaufen und Klappern gehört zum Handwerk. Also das ist eigentlich immer Chefsache und wichtig. Also da muss man gar
Sie wollen
nicht
heute hier klappern?
Ja, ich habe ja ein Metier. Und
Lothar Schirmer hat das Klappern eigentlich gar nicht mehr so nötig. Er ist zum Verleger des Jahres.
Doch. Ich muss immer klappern für alle meine Autoren, für alle Bücher.
Sagen Sie mal 2, 3 Autoren, dass die Leute auch gleich wissen, die uns zuhören, wen sie alles verlegt haben.
Ach, du liebe
Güte. Klingt
so
hässlich, verlegt haben.
Ja, also wir machen natürlich Künstler, bildende Künstler und Fotografen. Also Peter Lindberg, Helmut Newton, Isabella Rossellini und Marilyn Monroe, Madonna und Jim Morrison unter anderem.
Hätte ich ja gleich fragen können, wen Sie noch nicht verlegt haben. Ja. Kürzer geworden.
Ja, die Liste ist lang. Ich bin ja schon im 38. Jahr. Aber immer wenn ich sie nicht bei mir habe, fällt mir eigentlich normalerweise nichts ein. Aber mich hat mal jemand gefragt, er hat gesagt, Herr Schirmer, Ihre Bücher, davon können Sie doch nicht leben. Wovon leben Sie eigentlich? Da sage ich, naja, Sie können mich den 3M-Verlag nennen.
Das heißt?
Marilyn, Morrison und Madonna. Weil wir hatten also eine große Serie von Büchern über Marilyn Monroe, über Madonna, als sie dann groß wurde, und auch Jim Morrison, also regelmäßig. Also das waren ja also sehr schöne Menschen und sind auch ja von den größten Fotografen immer fotografiert worden. Also lohnte es sich, da also auch die Porträtfotografie des Stars mitzunehmen als Werbefotografie für Menschen, ja. Und da die sehr populär waren zu unterschiedlichen Zeiten, manchmal springt das wieder über, also als Jim Morrison Film gedreht wurde, da war plötzlich wieder Jim Morrison Welle. Und Frida Kahlo zum Beispiel, es geht ja auch in diese Richtung. Also Maler, eine Malerin, die eigentlich ein Filmstar geworden ist durch diesen Film, den Hollywood-Film. Und natürlich sehr populär ist in der Frauenbewegung oder überhaupt als weibliche Künstlerin.
Das klingt jetzt so, Herr Schirmer, als ob Sie nur Dinge tun, die Ihnen eigentlich auch richtig Spaß machen.
Naja, also das ist natürlich angestrebt. Es ist nicht immer durchzuhalten. Ab und zu muss man auch einen Kompromiss machen. Und man weiß ja nicht, wo der Spaß anfängt und wo er aufhört. Ich habe es mal auf 3 Punkte zusammengebracht. Was muss ein Buch mitbringen oder ein Thema, damit man es gerne macht, ja. Mhm. Es muss sich A natürlich ökonomisch tragen, es muss B Spaß machen und es muss drittens auch Ehre einbringen. Und wenn diese 3 Punkte erfüllt sind, dann hat man eigentlich das optimale Buch. Und 2 Punkte, wenn nur erfüllt sind, dann wird es schon ein bisschen eng. Und manchmal macht man auch ein Buch nur, weil ein Punkt erfüllt ist, sagen wir mal, dass es Ehre einbringt oder Geld bringt. Das ist aber meistens eine tiefe Enttäuschung, weil die Sachen, die man wegen des Geldes macht, am Schluss eigentlich immer schlecht ausgehen. Also das können auch andere machen und dann ist man nicht konkurrenzlos. Also gewisse Schwierigkeiten sind da. Und eigentlich sind solche Spekulationsbücher eigentlich immer die enttäuschendsten.
Haben Sie so ein Lieblingsbuch, wenn Sie jetzt so schon ins Schwärmen geraten?
Naja, in diesem Jahr haben wir ein Kate Moss Buch. Das ist wahrscheinlich das Ende der Modelwelle. Sie hat ja mit 16 angefangen, ist jetzt 39 und hat also alle ihre 70, 80 Weltstars, Fotografen, die sie fotografiert haben, so zusammengefegt in einen riesigen 400-seitigen Bildband. Und das ist wirklich so wie eine Epoche. Also Modegeschichte, Modelgeschichte, Lifestyle-Geschichte. Also von 39 bis 16 zurück sind 23 Jahre.
Wie kommt sowas zustande? Entscheiden Sie dann selber, machen Sie den Vorschlag und sagen, Kate Moss, die wollte ich immer mal kennenlernen und...
Ja, das ist unterschiedlich. Also ich bin eigentlich mit denen, die ich kennenlernen wollte, schon durch.
Wie viele waren das?
Naja, das war...
Also Marilyn ist wahrscheinlich
das
gestorben.
Das war Hannah Schigula,
ja.
Das war Charlotte Rampling und Isabella Rossellini, ja.
Also, das strahlen Sie jetzt besonders?
Ja, da haben wir, also Isabella war ein großes Vergnügen und ein, also ja, also so eine schöpferische Quelle auch, weil sie natürlich aus einer sehr schöpferischen Familie stammt. Also der Vater Rossellini und die Mutter Ingrid Bergmann, da ist natürlich manches zu heben. Und also im nächsten Jahr machen wir das große Ingrid Bergmann-Buch zum 100. Geburtstag.
Sie wollen klappern und heben.
Klappern und heben, genau.
Potenzial.
Ja, ich bin hier beruflich, aus beruflichen Gründen.
Schön, wenn jemand so Spaß an seinem Beruf hat. Sie haben eine spektakuläre Kunstsammlung. Das ist Ihr zweites Standbein praktisch. Oder das Sie für uns jetzt heute auch für diese eine Stunde ganz besonders interessant macht. Was können wir uns da alles vorstellen? Was ist da alles enthalten?
Sagen wir mal, das war eigentlich das erste Leben. Also ich habe, bevor ich Verleger wurde, habe ich angefangen, Kunst zu sammeln, so im postpubertären Wahn. Oder auch noch im pubertären Wahn, das weiß man nicht so
genau.
Hat die
Pubertät schon aufgehört?
Ich hoffe, noch nicht ganz.
Mit dem Verleger da sein?
Naja, wie gesagt, ich habe als Schüler angefangen, Kunst zu sammeln. Das war also aus einer tiefen persönlichen Frustration heraus. Und weil alle an mir gearbeitet haben und aus mir einen Versager machen wollten oder dran waren. Dabei hat
schultechnisch, oder?
Schultechnisch, also menschlich, schultechnisch. Ja, natürlich, wenn man jung ist, ist ja die Schule das halbe Leben. Und wenn man da nicht glücklich wird, dann ist man eigentlich mit dem Leben überkreuzt. Naja, es hatte aber keinen besonders schweren, dachschadenhaften Hintergrund, sondern es war nur wirklich ein richtiges familiäres Missgeschick. Also mein Bruder war ein Jahr älter als ich und ging auf die gleiche Schule, eine Klasse höher. Und er hatte eine gewisse narzisstische Veranlagung.
Der Bruder Jochen, der Physiker?
Bruder Jochen, der Physiker, ja. Er hob also alle seine Schulhefte auf. Also Latein, Griechisch, Mathematik, Physik, Englisch. Und stapelte die in seinem Nachtkästchen und trug sie wie seine zukünftigen Werke durch die Welt. Ich ein Jahr später in der gleichen Schule, mit den gleichen Schulbüchern und den gleichen Aufgaben darin. Brauchte keine Schularbeiten mehr zu machen, weil ich alle Aufgaben waren schon gemacht, ich brauchte nur noch zuzugreifen. Und am Anfang habe ich das noch abgeschrieben. Da war noch ein gewisser Lerneffekt möglich. Später habe ich dann einfach die Hefte mitgenommen. Und dann stellte sich wirklich heraus, dass also die schulischen Leistungen in den Klassenarbeiten auf seltsame Weise
in diametralem Gegensatz zu den mündlichen,
was man im Mündlichen beitragen konnte. Und keiner konnte sich das erklären. Ich wusste es allerdings ganz genau, woran es lag. Konnte mich aber irgendwie nicht offenbaren, weil das ja dann also, naja, jedenfalls wurden meine schulischen Leistungen dann aus mangelnder Substanz immer schlechter und schlechter. Und nach 2 Jahren war ich eigentlich wirklich, naja, sagen wir so weit wund geschossen, dass man mich wirklich als Versager von den Schulen entfernen wollte. Wie gesagt, im allerletzten Moment habe ich das noch.
Haben Sie die Kurve gekratzt?
Habe ich noch die Kurve gekratzt.
Und wie Sie die gekratzt haben, Sie haben Josef Beuys kennengelernt und auch gleich seine Kunst gekauft. Verleger des Jahres, Kunst- und Fotografiebuchverleger, Mann der schönen Bücher und Kunstsammler, der gerade mir erzählt hat, er sei eigentlich aufgrund seiner nicht so wahnsinnig glücklichen Schulkarriere zum Kunstsammler geworden. Da gab es einen bahnbrechenden Besuch auf der Documenta in Kassel. Was hat denn einen jungen Mann damals daran interessiert?
Naja, also zeitgenössische Kunst war, also Documenta 64, war 19. Und es gab ja also in Europa so eine, oder in der ganzen Welt mit dem Ende, sagen wir, des Regimes, also sagen wir mit dem Ende der Präsidentschaft von Eisenhower, gab es ja so einen Generationswechsel. Also Kennedy wurde gewählt, 61 oder 62. Und dann gab es so einen Aufbruch von Menschen, die also sich in ihren künstlerischen und fantasievollen Äußerungen nicht mehr unbedingt an den Kriegserfahrungen der vorhergehenden Generationen also
orientieren
konnten oder wollten. Und da gab es am Endpunkt, also war ja auch, sagen wir, die Zeit der Antibabypille, also dieser chemischen Keule, die die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern aufs Grundsätzlichste, also
auf den Kopf gestellt hat,
ja, oder revolutioniert hat. Ja, es war also möglich, denkbar, man wurde nicht also in Schanden vom Hof mehr gejagt und so. Also es gab so verschiedene Umbrüche und davon war natürlich auch die Kunst, war natürlich also federführend in gewisser Weise, mit der Musik auch, Popmusik, die Beatles, die Rolling Stones. Also es war ja also allgemeiner Aufbruch. Und das konnte man nun populär haben oder auch etwas weniger populär. Ich habe den etwas damals noch weniger populären Weg gewählt, also mich für die zeitgenössische Kunst zu kümmern. die damals noch nicht ein Massenphänomen war. Sagen wir mal, so ist sie heute geworden.
Da waren Sie aber ein ziemlicher Einzelgänger in Ihrer Schule, nehme ich mal an, oder?
Naja, diese Einzelgänger-Attitüde hat sich ja aufgrund der schlechten Schulleistung automatisch herausgestellt. Aber es war natürlich auch so, dass die erzieherischen Instanzen, die da an mir tätig waren, über diese Kunst nur böse Worte übrig hatten. Also, was seien alles Geisteskranke, nicht unbedingt, aber das...
Also fast in die Richtung entartete Kunst.
Fast in die Richtung entartete Kunst. Und es war eigentlich erschreckend, wie populär das einfach war. Und auch wie das in liberalen Zeitungen, also ich las ja damals auch schon den Spiegel und so, wie also süffisant da über zeitgenössische Kunst berichtet wurde. Bei den Schullehrern war das nicht anders. Der Kunstlehrer fand das also das Schrecklichste. Und auch die Freunde meiner Eltern, die sagten dann immer, sieht ja ein Bild aus wie das andere. Und dann war ich mal ins Museum gegangen, hatte mir das alles angeguckt und merkte also, erstens sah da nicht ein Bild aus wie das andere, sondern jedes sah anders aus. Und dann habe ich so angefangen, mir die Namen zu merken und die Bilder dazu. Und dann konnte ich also auf 50 Meter Entfernung einen Tapies von einem Karl Appel unterscheiden und so. Und ich merkte, das waren halt alles Handschriften oder eigene ikonografische Welten.
Wo war das?
Das war in Recklinghausen. Mhm. Recklinghausen hatte neben diesem... drakonischen Gymnasium, Petrinum.
Jetzt kommen wieder schlimme Erinnerungen hoch.
Ja, hatte eine Kunsthalle und die Ruhrfestspiele. Ja. Und zu den Ruhrfestspielen gab es immer eine großartige internationale Kunstausstellung. Also es wurde damals in New York Times sogar besprochen. Und das haben die Provinzleute in Recklinghausen also noch gutiert, aber die Ausstellung selbst, damit konnten sie nichts anfangen. Und ich bin also hingegangen und habe mich da so richtig eingelesen, wie so jemand, der durch die Wiese geht und sagt, das ist ein Kleeblatt und das ist ein Huflattich und das ist ganz einfach faktisch. Und da das alles ziemlich anarchische Dinger waren, kam das der Unordnung in meinem Kopf, kam das also irgendwie entgegen. Und da das noch farbig war und die Farben auch schön waren, also es war eine Sinnlichkeit, die mich angesprochen hat,
Herr Schirmer, muss ich einfach sagen. Also es war das Schöne, es war die Sinnlichkeit, war es gleichzeitig auch Opposition?
Ja, natürlich. Also es war natürlich, der Kick war natürlich, dass es die anderen, die Erwachsenen provozierte. Also in gewisser Weise. Und ich habe gedacht, naja, wenn Sie über die Leute so sprechen, das waren ja auch alles 40-jährige Künstler oder so, die waren ja alle eine Generation älter als ich oder noch älter. Also wenn Sie sich über die so echauffieren, dann mag mit Ihren pädagogischen Kenntnissen es auch nicht so ums Beste bestellt sein. Also es gab mir so eine gewisse Selbstsicherheit. Und ich bin dann in diesem Feld also lustvoll weiter geschwommen sozusagen und zwar selbst induziert. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu kaufen, also Kunstbücher. Gab es damals nur beim Dumont Verlag. Das haben wir, also
Ihren Konkurrenten?
Ja, Konkurrent würde ich nicht sagen. Die haben mich gefördert.
Herausgefordert.
Das war also die absolute Initiation. Und da habe ich Kunstzeitschrift bestellt und habe jede Ausstellung mir angeguckt, wo ich hinkommen konnte. Man war ja nicht so unbedingt so mobil, wie man hätte sein wünschen können. Man musste, alles musste mit der Bahn erreichbar sein, an einem Wochenende oder so, am Sonntag hin, Sonntagabend zurück und so, also solche Sachen. Und durfte nicht zu teuer sein. Auf jeden Fall habe ich mich da so richtig reingearbeitet und war also, als ich 19 war, ein Spezialist. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehst du mal von der Theorie zur Praxis. Bisher hast du dich immer nur damit beschäftigt, jetzt besuchst du mal Künstler. Und dann habe ich mir also drei Künstleradressen aus dem
Telefonbuch,
es gab in der Kunsthalle Bremen, wir waren damals dann nach Bremen weitergezogen, gab es das internationale Künstleradressbuch. Und dann bin ich da hingefahren, eine Kunsthalle, Kupferstichkabinett, das Ding, 3 Stunden, also mir Notizen gemacht, Adressen rausgeschrieben, ja. Und dann überlegt man, wem schreibt man, ja, was ist also in der Reichweite, allein räumlich. Und wie gesagt, meine Wahl fiel auf 2 Düsseldorfer Künstler. Das war noch nicht der berühmte Josef Beuys, sondern 2 Taschisten, Gaul und Brüning. Und die habe ich dann besucht und ich hatte in Ferien am Bau gearbeitet. Da kriegte man damals...
Taschisten, können Sie es nochmal erklären für Leute, die nicht ganz
so kennen? Ja, Taschisten, das waren damals die abstrakte Nachkriegsmalerei in Deutschland, die also gegenstandslos war und sehr gestisch. Also
wild.
Wild, ja, also nicht geometrisch, sondern aus der autorischen Bewegung. Also es waren alles Jünger von Jackson Pollock sozusagen. Der war der große Künstler der Stunde, der also von jedem, der Kunst studierte, erstmal eine Zeit lang nachgeahmt wurde, bevor die dann ihren eigenen Stil gefunden haben. Ja. Naja, und bei diesen beiden Künstlern, wo ich dann meinen Ferienverdienst ausgab, lernte ich halt noch mehr über die Kunst, weil die waren nun drin. Ja, die hatten Freunde, hatten Bekannte. Also bei einem, dem Peter Brüning, sah ich das erste Twombly-Blatt, was mich dann also 1965 nach Rom in den Herbstferien zu Twombly getrieben hat, sozusagen.
Zwischen Ihren Abiturprüfungen war das,
oder? Naja, also ja, es war kurz vor dem Abitur, ja. Und Beuys kam dann also nach der Documenta, das war 64, da war ich im Sommer 3 Tage in Kassel und habe mir wirklich alles angeguckt, m 3-fach. Und da gab es, wie gesagt, 3 Beuys-Zeichnungen, den Namen hatte ich bis dahin noch nie gehört, die mich ungeheuer...
Den Namen Beuys hatten Sie?
Beuys hatte ich bis noch nicht. Das waren 3 Zeichnungen, die waren so zwischen Toulouse-Lautrec und Jugendstil und ganz aufgeregt vom Strich. Die haben mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und dann gab es irgendwo in einem anderen Teil der Ausstellung 3 Objekte, die sahen eigentlich aus wie ein Haufen Scheiße. Also, weil sie ganz anders konzipiert waren. Also, es sah schmuddelig aus, unappetitlich. Ich bin vorbeigegangen und hab noch mal geguckt, war der gleiche Name wie bei den schönen Zeichnungen. Ich habe gedacht, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Das passt doch nicht zusammen. Und als ich dann im Herbst 64 noch mal den Katalog geblättert habe, gesagt, was ist dir eigentlich da in Kassel begegnet, was du dir nicht erklären konntest, was so extrem war, dass es einfach... Und wenn es neu ist.
Einzigartig.
Ja, na, sag mal, das so innovativ war, dass man es nicht hätte verstehen können aus der Routine heraus. Das war mir natürlich klar, wenn man irgendwas Neues begegnen würde, dann könnte man es übersehen, weil man selber nicht darauf vorbereitet ist. Also wie gesagt, ich bin da hängen geblieben und habe dann mich hingesetzt und habe an Professor Beuys, Akademie Düsseldorf, einen Brief geschrieben.
Ursula Heller war Gastgeberin im Talk von Lothar Schirmer, als der 2012 bei uns im Bayern 2 Studio war. Wir wiederholen das Gespräch mit ihm, weil Lothar Schirmer vor ein paar Tagen seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Wir gratulieren nachträglich ganz herzlich. Ursula Heller hat auch mit ihm über seine Kunstsammlung gesprochen und im Besonderen über Joseph Beuys, auf den Lothar Schirmer auf der Documenta 1964 in Kassel gestoßen war.
Sie haben ihm geschrieben, das Thema hatten wir gerade vor der letzten Musik. Und was stand da drin in dem Brief und was hat er geantwortet?
Ich habe also gesagt, ich sei ein Schüler und kurz vor Abitur und ich würde gerne, also hätte diese Zeichnungen gesehen und sei völlig verblüfft gewesen, Zeichnungen dieser Qualität zu sehen. Außerdem würde ich seit 4-5 Jahren jede Kunstausstellung besuchen, hätte seinen Namen noch nicht gehört. Also ist er, ob er im Verborgenen...
Nicht sehr charmant.
Naja, ich habe natürlich gedacht, ich muss auch schreiben, was ich gemacht habe. Ja, was er gemacht hat, das wusste er ja. Und dann habe ich gefragt, oh Gott, Kess, ich würde gerne ein paar Zeichnungen von ihm wohl erwerben, ob er mir nicht ein paar zur Auswahl schicken könnte. Weil ich könnte jetzt nicht reisen wegen der Abitursvorbereitung. Von diesen Skulptur, die ich da gesehen hatte, die mich so entsetzt hatte und die ich mir nicht erklären konnte, da habe ich erstmal davon
Abstand genommen.
Geschwiegen, ja. Weil ich dachte, du musst der Sache auf den Grund gehen. Du kannst es sowieso nur auf den Grund gehen, wenn du den jetzt besuchst oder wenn du mit dem in irgendeinen Kontakt trittst.
Die Skulptur heißt die Bienenkönigin.
Die Bienenkönigin, ja. Bienenkönigin 1. Und da waren 3 Bienenköniginnen in einer Vitrine. Und sie waren natürlich Skulpturen aus dem Jahr 1952. Und es waren die, mit denen er in die Öffentlichkeit, zum ersten Mal in die internationale Öffentlichkeit treten wollte. Und sie gaben sein ganzes plastisches Konzept wieder. Also das war, muss man im Gegenteil sagen, nicht das bis dahin Gültige, dass die Sachen Skulptur etwas war, was in den Raum hinaus aggressiv und mit wie raketenartig ausgreift, sondern es waren Sachen, die eigentlich der Schwerkraft folgten, was damals im skulpturalen Bereich oder in der bildenden Kunst völlig...
Revolutionär war,
ja. Und im Prinzip vielleicht eine Entsprechung hatte in diesen getropften Bildern von dem Jackson Pollock, ja, die auch nicht der Geste der Hand, sondern irgendwie eher der einer Mischung aus körperlicher Bewegung und Schwerkraft sich das Bild also ergoss, sagen wir mal so, ja.
Jetzt haben Sie diesen selbstbewussten, frechen Kessenbrief geschrieben an Joseph Beuys. Was kam da für eine Antwort?
Ja, es kam also 3 Wochen später, kam ich von der Schule nach Hause, lag ein großes DIN A4-Kuvert da an meinem Esstisch und es war per Einschreiben geschickt. Ja.
Und da hatte Angst um seine Zeichnung?
Ja, also es war jedenfalls ein Einschreibebrief, DIN A4. Und da war ein sehr freundlicher Brief drin, dass er sich sehr gefreut hätte über mein Interesse. Dass er aber jetzt nichts schicken könnte, wäre wahrscheinlich alles zu teuer. auch. Aber wenn bei mir der Rubel mal rollt, wörtlich, könnte ich auch gerne kommen, ihn besuchen, was aussuchen und kaufen. Anbei eine Zeichnung für Ihre Sammlung als Geschenk. Also
uns, ist ja nett.
Das war sehr freundlich, ja, muss man wirklich sagen. Offensichtlich hat er mein Anliegen ernst genommen. Und ich empfand das auch fast als Einladung, muss man ja sagen. Bei der Zeichnung habe ich dann noch ein bisschen gerätselt, wie rum die denn nun aufzuhängen sei. Das war auch nicht ganz einfach. Es ist mir allerdings, wie ich dann später festgestellt habe, doch richtig gelungen, nach Kräften der Schwerkraft folgend. Ja.
Sie haben sich da geoutet ihm gegenüber irgendwann?
Er hat mich gefragt. Als ich ihn das erste Mal besuchte, hat er mir zwei Fragen gestellt. Eine Frage war, wie rum haben Sie denn aufgehängt?
War das ein Test?
Ja, das war offensichtlich ein Test. Und dann die zweite Frage war, haben Sie auch die Frau mit dem Kinderwagen drauf gesehen? Und ich hatte keine Frau mit dem Kinderwagen gesehen. Aber als ich nach Hause kam und ich, also wenn wir das Blatt nochmal daraufhin vornahmen, war natürlich eine Frau mit Kinderwagen drauf. Aber offensichtlich war das einer seiner, das war ein Test, ja. Er wollte sehen, was ich gesehen habe an dem Ding. Mhm. Und weil er offensichtlich solche Zeichnungen in abstrakte Form versteckt hatte, ja. Mhm. Wie ein Vexierbild in der Illustrierten, wo ist der Detektiv? Ja?
Wo ist der Klostopfer?
Wo ist der Klostopfer oder sowas? Das war eine seiner Methoden, um sich über diese abstrakte Kunst hinwegzusetzen oder da durchzukommen. Weil er natürlich wusste, dass gegen die abstrakte, also gegen diese Zeitströmung, auch kein Durchkommen war. Er musste sich also verkleiden. Ja? Er hat das Ding also abstrakt verkleidet und dann kann das ja aber dann wieder sehen. Ja? Also das war die.
Also Sie sind der Einladung relativ bald gefolgt.
Naja, wir hatten ein schriftliches Abitur im Januar und mündliches war im März. Dann habe ich gedacht, das wäre als kleiner belebender Impuls, wäre ein Besuch in Düsseldorf im Februar 65 angenehm. Und dann habe ich dann angerufen und wie gesagt, ich hatte noch einen anderen Künstler damals, den ich also unter Beobachtung hatte. Das war der Maler Konrad Klappek, der mit den Schreibmaschinen. Mit dem hatte ich auch so angefangen, mich also um Kataloge zu bitten und um mich zu informieren. Und dann hatte ich gesagt, wenn du nach Düsseldorf fährst, musst du jetzt Beuys und Klappek besuchen. Und dann haben es die Götter des Schicksals gefügt, dass der Beuys mir den Termin um 13:30 gegeben hat und der Klappek um 16:30.
Das ging sich gerade aus, oder?
Das ging sich gerade aus, ja. Ich habe also beim Beuys, also der Beuys hat mich dann so ein bisschen ins Gebet genommen oder hat mich also gefragt, was ich denn so hätte. Und da habe ich wirklich die Schärfste, also ich sagte, naja, ich habe also ein Bild von Brüning und eins von Gaul. Der sagte, Taschismus, das sei für ihn eine Form der Unmoral. Also sowas hatte ich überhaupt noch nicht gehört, ja. Dass jemand, also die Verschwendung von Farbe... Also diese Bilder als Farbverschwendung sah und das für unmoralisch hielt, weil man mit Materie nicht so umgeht, ja, also um es mal zu erklären. Naja, dann hatte ich noch so ein, bei der Bundesgartenschau in Hamburg sind wir gewesen, da habe ich Paul Wunderlich besucht, diesen Lithografen, und hatte zwei Lithos gekauft, kostet damals 40 Mark oder sowas.
Alles von Ihrem Ferienjob, gell?
Ja, also das war ja nicht so wenig, also ich habe es mal nachgerechnet, jüngst, es gab 2 Mark und 32 die Stunde. Das war bei 8 Stunden, waren das praktisch fast 20 Mark. Das 30 Tage in den Ferien war 600. Mhm. Damit konnte man schon eine Grafiksammlung anfangen, damals, ja. Wenn man sich allerdings natürlich ein Auto gekauft hätte, einen alten VW, ja.
Sie haben noch nie ein Auto gehabt, ne?
Nee. Das ist eigentlich die Kompensation dafür, für die
Mangel. Lieber Bilder als ein Auto.
Naja, es ging eigentlich eher um geistige Mobilität. Die körperliche Mobilität, die konnte man sich ja.
Man leicht bewerkstelligen.
Die konnte man leicht bewerkstelligen. Da hatte man einen Freund und eine Freundin, die hatte ein Auto und du sagst, wollen wir dich da hinfahren? Und dann gab's, ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern, diesen Würmeling für kinderreiche Familien.
Und Sie waren zu dritt,
also konnte man billig durch die Gegend fahren.
Es war ein Familienminister damals.
Das war Würmeling hieß der, genau. Ja. Das war, und so, also Mobilität habe ich besorgt und so, das ging schon. Und die geistige Mobilität haben die Künstler besorgt, also ich war eigentlich ganz gut dabei.
Und was haben denn die Bilder von Beuys gekostet? Ich nehme an, Sie haben zugeschlagen in dem kleinen Slot zwischen 2:30 und 5:30.
Ja, ich habe in dem Slot zugeschlagen. Und er war sehr hart. Also er wollte, glaube ich, 400 Mark haben für eine Zeichnung. Und ich habe ausgesucht. Aber ich meine, die Mappe, die er mir vorgelegt hat, war so, also da waren so viele wunderbare Zeichnungen drin, wie ich es nie wieder gesehen hatte und nie vorher. Und ich wusste, ich war angekommen. Und wie gesagt, also hin und her. Wir haben also ganz lange gehandelt. Und am Schluss war ich bei 3 für 900. Und dann waren wir bei 700 und dann hat er die vierte Zeichnung noch dazu getan und die Eva Beuys, die daneben saß, sagte immer.
Seine Frau
sagte immer, Beuys, ich verstehe dich nicht, warum bist du denn so streng mit dem Herrn Schirmer, du bist doch sonst so großzügig. Und er sagte, nein, das muss sein. Und wie gesagt, dann wollte ich am Schluss nochmal so und dann sagt er immer, sie können bezahlen, wann sie wollen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ich sag, also, ich kam aus einer Familie und hatten die ja 1948 alle mit 40 Mark angefangen, ja, bei der Währungsreform. Und Schulden machen war also völlig verpönt. Also wie gesagt, ich war also dabei, Schulden zu machen. Dann habe ich noch einen letzten Versuch gemacht, da rauszukommen. Habe gesagt, also wenn ich es in 20 Jahren bezahlen kann. Ja, sagt er, ist egal, für 20 Jahre ist auch gut. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es in 20 Jahren nicht bezahlen kann, kann ich es Ihnen wieder zurückgeben? Dann sagt er, nein, schau mal, zurückgeben können Sie das nie. Das ist das Einzige, was Sie nicht können. Naja, habe ich dann in den sauren Apfel gebissen und habe also die drei Zeichnungen erworben, habe 50 Mark angezahlt, da hatte mir die vierte Zeichnung noch dazugelegt und mir eine Mappe geschnürt und mich dann also entlassen sozusagen. Und dann musste ich mit der Mappe eigentlich zum Klappbeck. Und das wäre natürlich völlig unmöglich gewesen. Der hätte als erstes gefragt, Herr Schirmer, was haben Sie denn da in der Mappe? Und da ich natürlich meine Zukunft verkauft hatte, schon hätte ich gar nicht mehr zum Klappbeck gemusst, aber Termin ist Termin. Ja? Also bin ich zum Straßenbahn, zum Hauptbahnhof, in ein Gepäckschließfach die Mappe versteckt. Der Straßenbahn.
Wie im Krimi.
Ja, also konspirative Tätigkeit. Ja. Und 5 Uhr war ich beim Klappbeck und hatte da. Und der Klappbeck hatte natürlich eine ganz akademische, handwerkliche Arbeitsweise. Der schrieb immer auf, wie viele Stunden er an diesem Ölbild, was so pingelig.
Sehr bürokratisch.
Ja, bürokratisch, sagte ja wie Degas. Der hatte das wohl auch immer gemacht, wie viele Stunden er an welchem Bild zugebracht hat. Ja, also ist richtig bürokratisch, ja, für Büromaschinen eben, ja.
Lothar Schirmer, mein Gast heute in 1:1, der Talk, Verleger und Kunstsammler und hat als Abiturient Josef Beuys kennengelernt und mit ihm gehandelt und gleich auch ein bisschen was erworben mit dem Geld, das er auf dem Bau verdient hat in Ferienzeiten. Sie sind 1945, es klang eben an, geboren in Thüringen in einem kleinen Ort namens Schmalkalden. Haben Sie noch Erinnerungen an die Kindheit dort?
Ja, also Schmalkalden ist eine sehr schöne protestantische Stadt mit einer langen Tradition der Eisenverhüttung, also und Eisenverarbeitung, also wie Siegen etwa, also bevor die Eisenverhüttung in
Sie sagen Verhütung, Verhüttung meinen
Verhüttung,
Sie, oder?
Ja,
Eisenverhüttung. Sie sind noch bei der Antibabypille.
Nein, Verhüttung. Verhüttung und Schmieden, ja, also diese Eisenveredelung. Lange bevor das im Ruhrgebiet, also industriell wurde im 19. Jahrhundert, gab es also Eisenerzvorkommen und Holzkohle genug. Und dann hat man also da Eisen geschmolzen. Und die ganze Stadt hat also bestand eigentlich aus Schmieden, wo die Leute also Schmalkalder Artikel hieß das damals. Das waren Messer, Dosenöffner, Flaschenzieher, Korkenzieher und so. Also das war also im Mittelalter eine berühmte Sortiment von Kleineisen. Nägel, Feilen, alle möglichen Sachen.
Ein Kind des letzten Kriegsjahres. Wie hat der Krieg in Ihre Kindheit reingefunkt?
Naja, also erstmal durch die Abwesenheit des Vaters, der also bis 1949 in Gefangenschaft war. Und dann haben wir eigentlich gar nicht so richtig gewusst.
Ja, wie es weitergeht, oder?
Naja, wie es, man erinnert sich dann, also, dass die Leute plötzlich Päckchen gepackt haben, ja, um umzuziehen. Also irgendwie lagen mal 300 Päckchen, 1 Kilo Päckchen auf dem Fußboden, als meine Mutter entschieden hatte, mit den Kindern in den Westen zu gehen. Und da hatten die den ganzen Hausrat, Decken, Messer, Scheren, also in 1 Kilo Päckchen verpackt haben, weil es die Besatzungsmächte so vorgeschrieben haben. Draufgeschrieben, Geschenksendung, keine Handelsware. Und haben das losgeschickt. Und das ist 6 Monate später, bis auf einem oder 1-2 Päckchen, die gefehlt haben, also angekommen. Mhm. Also das ist also solche Seltsamkeiten, die man sich, also die einem nicht passieren im normalen Leben, hingen da so dran. Also bis
sind die Ihnen damals schon sehr bewusst gewesen oder ist das eigentlich so mit der Zeit hochgekommen?
Wenn man Kind ist und würde nur mit einem Arm geboren, würde man, also ist ja nur an den anderen Kindern sehen, ja, dass man da gehandicapt ist. Aber de facto, denke ich, ist das also, war das ablesbar, also über die Zeit, ja, was also da passiert war, was den Menschen passiert war. Und also ich sage, ich kann, also mein Vater jedenfalls konnte ich am Ende als Kriegsversehrten
erleben.
Ja, ja, wahrnehmen, erkennen und so.
Ja.
Also. Mhm. Und ich würde auch sagen.
Das heißt mit viel Mitleid, oder?
Naja, also es ist halt. Naja, also wenn man jemanden liebt, dann stellt sich das so ein.
Jetzt hatten Sie Gott sei Dank das Glück, eine kinderreiche Familie zu sein. Wir haben das eben angesprochen, zwei Brüder, mit denen Sie aber die ersten Jahre nicht geteilt haben, weil Sie aufgeteilt waren. Also der große Bruder und Sie bei Großeltern aufgewachsen, der Kleine kam später dazu.
Ja, für den Kleinen war das, glaube ich, am allerschlimmsten. Weil, also meine Mutter sprach immer, also wenn sie den Kleinen anschaute, das sei ihr Kind aus ihrer zweiten Ehe.
Weil es nach dem Krieg entstanden ist.
Nach dem Krieg entstanden ist. Und das war so die Sprachregelung. De facto war der geboren 1950 oder 51 und war der Meinung, sei also der einzige Spross dieses jungen, aufstrebenden Ehepaars.
Der Bruder Friedrich, der heute Intendant ist, Theaterintendant in Hamburg.
Und dann ging die Tür auf und es kam so ein 8- und ein 9-jähriger Rabauke in die Tür, mit dem er alles teilen musste. Und dieses Teilen ist ihm natürlich sehr schwer gefallen. Also am Anfang fing er so an, die Sache. Also er aß, glaube ich, mit einem Blechteller und mit so einem Schieber und Löffel. Und er beharrte drauf, wie die großen Brüder, mit Messer und Gabel
zu essen.
Mhm. Was ihn also praktisch an den Hungertod brachte. Also er wurde schmaler und schmaler, weil das Essen natürlich auf den Tischen verschwand. Also das können Sie sich ja vorstellen.
Konnte sich nicht durchsetzen.
Er war einfach technisch. Aber auch das hat er irgendwie in dem letzten Moment, hat er das technisch noch geschafft, dass er mit Messer und Gabeln also so essen konnte, dass er also seinen Teil abkriegte, sagen wir mal so. Mhm. Aber es ging also, es war ein erbitterter Kampf für ihn, um also Gleichbehandlung, also mindestens Gleichbehandlung, also von den Privilegierten zu einer Gleichbehandlung zu kommen, was natürlich allein wegen der Kräfteverhältnisse etwas selbstmörderisch war. Also,
Herr Schirmer, Sie haben ein absolutes Kontrastprogramm zu Ihrem Vater gelebt, ne? Alle drei, der älteste Bruder,
sagen
Physiker.
Ja, sagen wir mal so, das war natürlich nicht nachahmenswert, was er da also als Schlussfolgerung, also ich meine, wir sind ihm alle zu Dank verpflichtet und hat auch hart gearbeitet und also für einen gewissen Wohlstand gesorgt. Also das war schon, aber zum Nachahmen war es eigentlich nicht. Also der Bruder Jochen ist halt in die Wissenschaft emigriert, ich bin in die Kunst, habe mich da abgeseilt und ich habe zwar dann noch Betriebswirtschaft studiert, um die also ein bisschen ruhig zu stellen, weil ich natürlich also merkte, es gab also die drei Schreckensfragen des deutschen Bürgertums. Ja.
Welche waren das?
Das erste ist der Junge schwul, ja. Zweite ist der Junge Kommunist, ja. Und die dritte ist, kann der Junge mit Geld umgehen? Und wenn man die dritte Frage mit Ja beantworten konnte, dann war alles vergeben und vergessen. Also sie hatten eigentlich nur Angst, dass sie also ihre Kinder ihnen zur Last legen würden lange und sich nicht selbst ernähren können. Das war die einzige wirkliche Angst, die sie hatten.
Ihr Vater war Vorstand bei einer Werft, Ihre Mutter war Schneiderin. Mhm. War die das Kontrastprogramm zu Ihrem Vater?
Ja, also das Mütterchen war also musisch. Also mein Vater war auch musisch, er hat das nur völlig verdrängt. Ja. Also das ist das, was wir auch wahrgenommen haben. Und wie gesagt, die Mutter war Schneiderin, das hatte so eine handwerkliche Dimension, die war Schneidermeisterin, hatte so ein kleines Schneideratelier. Und ich würde das wirklich als meine Grundausbildung sehen, weil ich bin da also ja zu Kinderarbeit missbraucht worden, wenn man das jetzt mal dramatisch sagen sollte. Aber gewisserweise wurde ich immer geschickt, Einkäufe zu machen für das Schneideratelier. Also Schneiderkreide, Gütermanns Nähseide, Samt und Plissé-Sachen, Knöpfauswahlen zu holen und so. Und ich konnte nach einer gewissen Zeit das besser als die Damen, also die da bedient haben. Und dann lagen natürlich auch da die ganzen Modezeitungen rum, also Vogue und L'Officiel und also man kam mit der Modefotografie in Berührung. Das habe ich natürlich.
Das war Ihr Schritt in die Ästhetik.
Das war der Schritt in die Ästhetik, obwohl mich das zunächst mal, ich das erstmal gelesen habe, als Interesse am Fleischlichen des weiblichen Geschlechts, ja. War immer mal so.
Nur gelesen so ein oder auch gelebt?
Nein, so ein Brustwärzchen war dann abzusehen und so ein Darmbein oder sowas. Also.
Lothar Schirmer heute zu Gast, der Mann, der eine exorbitante Kunstsammlung besitzt, und zwar ganz privat. Josef Beuys, erworben schon als 19-Jähriger. Auch die legendäre Badewanne von Beuys gehört Ihnen. Herr Schirmer, und Sie sind über diese Badewanne zu Kapital gekommen, durch eine Panne. Wie ist das passiert?
Naja, also ich habe diese Badewanne gekauft, nachdem ich sehr viele Zeichnungen von Beuys erworben hatte. Habe ich gefragt, ich müsste mal ein Objekt haben, und dann sagte er, ja, da hätte er das und so. Naja.
Wie teuer war die damals?
Naja, das hat 1500 Mark gekostet. Und das war im Jahr 1967. Und wie ich damit nach Hause gekommen bin, dann haben die
Badewanne unterm Arm.
War Badewanne unterm Arm sozusagen und dafür Geld gezahlt hatte, da waren sie wirklich für einen Moment der Meinung, sie müssten mich in psychiatrische Behandlung geben. Aber irgendwie hat sich's dann wieder eingerenkt und.
Hat Ihr strenger Vater eigentlich noch mitgekriegt, was diese Werke irgendwann wert geworden sind?
Ja, also sagen wir mal, das war also, als die Badewanne dann unterging, nach diesem, also nach der Beschädigung in dem Wuppertaler, in dem Leverkusener Museum.
Ja, das müssen wir schnell erzählen.
Ja, da ist also offensichtlich.
Das ist ein Schluck Wasser.
Ja, die Badewanne war gelagert in einem Raum des Museums, im Depotraum. In dem Depotraum waren unglückseligerweise auch Stühle für ein Sommerfest des SPD-Ortsvereins Leverkusen-Alkenrath gelagert. Und als sie die Stühle da rausholten, sahen sie die Badewanne und dachten, es sei ein Behälter, um Bier zu kühlen, weil sie das Bier so schal war an dem Abend. Naja, und dann haben sie das also wohl gesäubert, die Putzfrau. Also der Beuys hatte da so Heftpflaster dran geklebt und Drähte und so, das haben sie alles weggemacht, und es war eine nackte Badewanne, also wie ein rasierter Kaktus sozusagen, wenn man das als Kunstwerk betrachten würde. Und dann ist es aber zu Bierkühlen wohl nicht mehr gekommen, weil dann der Hausmeister kam und gestoppt hat. Ja, um Gottes Willen, ist doch Kunst und so. Aber die Museumsdirektoren haben die Sache unter den Tisch gekehrt, ich weiß nicht warum. Es ist mir dann also ein halbes Jahr später, ohne Kommentar, in dem Zustand, in dem es war, also ins Haus geschickt worden. Und wir waren also völlig entsetzt, muss man wirklich sagen. Meine Freundin rief an, sagt, muss sofort kommen. Und also im Verlag Drömer, wo ich damals tätig war, ich zur Geschäftsleitung, sagte, Frau Hönigschmidt, ich muss jetzt unbedingt nach Hause, ist was ganz Schlimmes passiert. Und da war die Badewanne also nackt. Und dann haben wir den Museumsdirektor angerufen, der tat so, als würde er von nichts wissen, müsste sich erst kundig machen und so weiter. Und dann ist die Sache nicht geregelt worden, also weder versicherungstechnisch, also die Versicherung weigerte sich wohl zu zahlen.
Darf ich es ein bisschen verkürzen, ja, weil wir nicht mehr viel Zeit haben? Sie haben dann prozessiert und haben eine ganze Stange Geld gekriegt.
Ich habe prozessieren müssen, ja, war also ich glaube, war eine
40.000 Mark.
40.000 Mark, ja, nach 4 Jahren Prozess.
Gutes Startkapital für Ihren
Verlag? Ja, ich habe gedacht, ja, das könnte man schon, jetzt könnte man schon den Schritt machen, weil man damit vielleicht das erste halbe, dreiviertel Jahr oder Jahr von leben könnte. Ja? Also das ist ja immer, wenn Sie was selber anfangen, ist ja die Frage, wann geht das Geschäft los und wie lange können Sie Ihre Lebenshaltungskosten überbrücken? Ja? Das war ja so die Quelle. Und das habe ich dann gewagt sozusagen. Und natürlich war ich dann auch durch die juristische Erfahrung etwas gewitzt, und natürlich am Schluss hat es der Beuys mir wieder gemacht.
Der hat es wieder in den Originalzustand.
Ja, Originalzustand, es war anders. Also ich musste alle Fotos besorgen, die es davon gab, und dann hat er das andeutungsweise wieder gemacht. Und da es ein Klebeband nicht mehr gab, hat er das Klebeband also farbig bemalt, dass jetzt auch eine Malerei dazu gekommen ist. Also am Schluss hat es mir fast besser gefallen als vorher.
Herr Schirmer, jetzt muss ich wissen, Sie haben also ganz tolle Kunst, die Sie zum Teil zum Freundschaftspreis erworben haben. Ja. Wann kann Otto Normalverbraucher das sehen? Gar nicht, oder? Zum Teil im Lehnbachhaus in München, aber sonst?
Ja, also der Beuys-Teil geht jetzt am 30. April ins Lehnbachhaus, wenn das Lehnbachhaus
renoviert ist.
Neu eingeweiht wird, da machen die einen eigenen, geht als Schenkung und geht als eigene, wird ein eigener Teil im Museum. Das finde ich schon mal ganz schön. Und wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht so
genau.
Und
der Rest ist bei Ihnen privat ausgestellt?
Also das ist viel Papier und ist eingelagert. Und ich meine, ich habe es ja am Anfang gekauft, weil ich nichts davon verstanden habe, weil ich es lernen wollte. Mittlerweile bin ich so alt geworden, dass ich von nichts anderem mehr was verstehe als von der Kunst. Und deswegen kaufe ich es immer noch.
Wenn ich jetzt 19 wäre und wollte Ihnen was abkaufen, hätte ich eine Chance?
Ja, sicher. Klar.
Darüber reden wir nachher, wenn die Sendung rum ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit.
Vielen Dank Ihnen auch. Frohes Fest und guten Rutsch.
Sagte Lothar Schirmer, als er kurz vor Weihnachten 2012 hier im Talk zu Gast war. Wir von Bayern 2 gratulieren noch herzlich zu seinem 80. Geburtstag. Als kleine Geburtstagsehrung haben wir das Gespräch mit ihm und Ursula Heller wiederholt.